Hallo, hier ist Bibletunes. Blackbox-Urgeschichte Genesis 1 mit Ruben Sommer. Herzlich willkommen zurück zu Blackbox-Urgeschichte Genesis 1. Heute mit einem Talk-Special. Bei mir zu Gast Professor Dr. Benjamin Kilcher. Er ist Professor für Altes Testament an der Universitären Theologischen Hochschule in Basel. Herzlich willkommen, Benjamin.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, du bist heute hier, weil ich dich eingeladen habe, um mit dir über dein Buch zu sprechen, das Alte Testament vom Glaubensbekenntnis her verstehen. Vielleicht ganz kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die dieses Buch nicht kennen, um was geht es in diesem Buch und welchen Ansatz verfolgst du?
Ja, der Titel kann ja schon die Frage aufwerfen, muss es nicht umgekehrt sein, das Glaubensbekenntnis vom Alten Testament her verstehen? Viele Menschen denken, man liest sozusagen die Bibel und leitet dann daraus eine Theologie ab, Dogmen, was auch immer, und damit arbeitet man dann. Und mein gedanklicher Ansatz ist eigentlich, dass ein Dogma, ein christlicher Lehrsatz dazu da ist, eigentlich die Bibel besser zu verstehen. Und was ich darin mache, ich nehme das apostolische Glaubensbekenntnis, in dem die Glaubensüberzeugungen des christlichen Glaubens festgehalten sind, und gehe eigentlich Satz für Satz durch und sage, von dem aus will ich eine Einführung ins Alte Testament geben. Man lernt dabei natürlich auch etwas über das Glaubensbekenntnis, aber eigentlich gehe ich wieder den umgekehrten Weg und möchte so den Grundbestand des christlichen Glaubens als Ausgangspunkt nehmen und zeigen, wie ist eigentlich das Alte Testament da im Fundament auch drin, wie basiert der christliche Glaube auf dem Alten Testament und auch wie ein Gesamtverständnis für das Alte Testament in Grundzügen bieten.
Jetzt behandelst du in diesem Buch eben auch Genesis 1, deswegen auch die Einladung in dieser Staffel. Welche Rolle spielt Genesis 1 für deine Überlegungen in deinem Buch? Ist dieser Text wichtig oder warum sollte man sich überhaupt mit diesem Text beschäftigen?
Ja, das Glaubensbekenntnis beginnt ja, es ist trinitarisch gegliedert, Vater, Sohn und Heiliger Geist, und es beginnt mit Gott, dem Vater, dem Allmächtigen zuerst und dann dem Schöpfer von Himmel und Erde. Und dieser Teil, der Schöpfer von Himmel und Erde, nimmt natürlich ganz auf den Anfang eigentlich der Bibelbezug, wo es heißt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist eigentlich eine Anspielung auf Genesis 1, Vers 1. Und ich habe das in meinem Buch dann auch zum Ausgangspunkt genommen, vielleicht sogar noch fast mehr als in anderen Teilen, darüber nachzudenken, was bedeutet es eigentlich, dass Gott der Schöpfer von Himmel und Erde ist und was geschieht eigentlich bei der Schöpfung, weil ich glaube, die Bibel, die will uns nicht in erster Linie erzählen, einfach wie es geschehen ist, sozusagen, ah, schön, dass wir es jetzt wissen, sondern die Genesis möchte uns eigentlich eine Art Deutung auch der Schöpfung geben, eine Art Sprache der Schöpfung, die wir erlernen können und von der aus wir dann alles andere verstehen können. Und darum ist es ein sehr grundlegender Text, auch über Genesis 1 hinausgehend.
Du hast gesagt, es beginnt quasi mit Genesis 1,1, dem Bekenntnis zu Gott, dem Vater, dem Allmächtigen, Schöpfer des Himmels und der Erde. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Vielleicht ganz kurz einmal, wie würdest du beschreiben, welche Bedeutung hat Genesis 1,1, diese Aussage, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, für die Theologie, den Glauben, für die Bibel?
Ja, es ist ein in der Auslegung sehr umstrittener Vers, wie man ihn überhaupt verstehen soll, weil er mit einigen Fragen, auch sprachlichen Fragen, verbunden ist. Ich habe über den Text recht viel nachgedacht und ich bin eigentlich zum Verständnis gekommen, dass die alte Kirche und auch das Frühjudentum, also das Judentum schon in vorchristlicher Zeit zum Teil, die beste Auslegung hat, nämlich dass mit diesem Vers nicht so sehr sozusagen eine Überschrift gegeben wird, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und wir erzählen jetzt, wie es gemacht ist, sondern dass es eigentlich die erste Schöpfungshandlung ist. Also alles beginnt damit, dass Gott zwei Räume, könnte man sagen, oder zwei Bereiche schafft, einen himmlischen und einen irdischen. Und darum, also den Himmel verstehe ich dort nicht als unseren blauen Himmel, sondern als die unsichtbare Welt, die Welt eigentlich der Engelwesen auch, in der Gott voll präsent ist, und den irdischen Bereich, der ja dann auch wüst und leer ist, als Bereich des Menschen, Und dann, was dann folgt, ist eigentlich die Beschreibung, wie der irdische Bereich ausgestaltet wird, sozusagen. Und damit haben wir natürlich im ersten Vers haben wir Himmel und Erde, unsichtbare und sichtbare Welt, könnte man sagen. Man könnte auch sagen, das Geistige und das Materielle, wenn man so will, als Unterscheidung. Und die Frage ist, wie verhalten sich diese beiden Bereiche zueinander? Und da sind natürlich diverse Themen der Bibel vorgegeben. Die Menschwerdung Gottes in Jesus Christus, wo das Himmlische und das Irdische sich verbindet, bis hin dann am Schluss in der Johannes-Offenbarung die Hochzeit von Himmel und Erde eigentlich, wo diese beiden Bereiche zusammenkommen.
Ich möchte bei diesem Punkt gleich kurz stehen bleiben. Und zwar habe ich in dieser Staffel auch darüber gesprochen, dass Genesis 1 ein Stück weit auch in seiner kulturellen Heimat, dem antiken Orient, verstanden werden will oder sollte, in Anlehnung an den amerikanischen Theologen John Walton, der sich ja sehr stark dafür ausspricht, die heute brisanten naturwissenschaftlichen und empirischen Fragen an den Text etwas weniger stark zu gewichten, weil die Menschen im antiken Orient die Welt auch mit anderen Augen gesehen haben, andere Ansprüche an den Kosmos hatten, andere Fragen oder Feststellungen. Und auch du schreibst, wie du gerade gesagt hast, ein wenig über diese antike Kosmologie, diese zwei- bis dreigliedrigen Räume in deinem Buch und wie sie dann eben auch theologisch relevant werden für die Schöpfungsgeschichte. Und da würde mich interessieren, denkst du, Waltons klarer Ansatz zur Abgrenzung gegen auch eine moderne Kosmologie oder eine moderne Kosmologie in Genesis 1 hineinzulesen, ist berechtigt? Und was genau wird deiner Meinung nach auch mit diesem Verständnis für ein antikes Weltbild in diesem Text über die Schöpfung theologisch ausgesagt?
Ja, also der Punkt ist natürlich, ich würde vielleicht zwei Dinge betonen von unseren Fragestellungen. Die sind einerseits, sind sie naturwissenschaftlich geprägt und die naturwissenschaftliche Frage ist die Wie-Frage. Also wie funktioniert es, wie kann man es beschreiben? Und die antike Frage ist eher die Was-Frage, was bedeutet es eigentlich? Und der Text spricht sicher mehr und interessiert sich mehr für die beispielsweise eben die Aufteilung der Schöpfungsräume und die Frage, was ist die Bedeutung auch dieser Räume? Was bedeutet alles, was uns umgibt? Und das hängt auch mit dem zweiten Punkt zusammen, die moderne Perspektive. Und da würde ich sagen, sogar meistens auch von gläubigen Menschen ist eigentlich primär eine materialistische Perspektive. Das heißt, es wird von der Materie her gedacht und es wird gedacht, alles, was wir über die Materie dann aussagen, wenn wir sie mit Bedeutung versehen, dann ist das etwas, was wir eigentlich mehr oder weniger beliebig der Materie zuschreiben. Und der antike Mensch, auch der außerbiblische Mensch, hat eigentlich immer das Geistige dem Materiellen vorgeordnet. Das heißt, die Dinge, die uns in der Schöpfung begegnen, Blumen, Pflanzen, Steine, Tiere, Wasser, Luft und so weiter, das sind alles eigentlich Gestaltwertungen von einer geistigen Idee, so hätten es die Griechen vielleicht gesagt, oder einer geistigen Wirklichkeit, die Gestalt gewinnt. Und darum ist der biblische Text eigentlich viel mehr daran interessiert, welche Wirklichkeit nimmt in unserer Schöpfung Gestalt? Also was sehen wir eigentlich? Und er möchte uns helfen, die Welt zu lesen, auch die Schöpfung zu lesen. Paulus schreibt irgendwo, dass man die Herrlichkeit Gottes und so weiter an der Schöpfung sehen kann, wenn man es denn, ich weiß nicht mehr genau auswendig, wie er es formuliert, wenn man es denn erkennen kann. Also man muss es eigentlich erlernen wie eine Sprache. Und das ist der Punkt. Und da in diesem Punkt, also ich bin mit Walton auch nicht unbedingt überall einig, aber in diesem Punkt, glaube ich, hat er recht. Wir sollten wieder lernen, die Schöpfungstexte zuerst einmal aus sich selber heraus zu verstehen und zu sagen, worüber sprechen sie überhaupt. Und wenn wir das mal gemacht haben, können wir immer noch fragen, wie kann man das jetzt ins Gespräch mit den Naturwissenschaften bringen? Aber wenn man gleich mit naturwissenschaftlichen Fragen an die Texte geht, dann ist die Gefahr einfach sehr hoch, dass man an den Intentionen der Texte vorbeizieht. Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich die ganze Frage damit abgedeckt habe, aber sicher Teil 1 der Frage.
Ja, ich denke, an dieser Stelle lohnt es sich, du hast gesagt, der biblische Text beantwortet weniger die Wie-Frage, sondern mehr die Was-Frage. Ich denke, das wird ja gerade auch in Genesis 1,1 eigentlich schon deutlich. Das erste Subjekt der Bibel ist Gott selber. Der Name ist Programm. Es geht um Gott. Und man kann vielleicht sagen, die Schöpfungsgeschichte ist dann eben weniger historisch-empirische Geschichtsschreibung, sondern vielmehr Offenbarungsgeschehen. Und du zitierst ziemlich am Anfang deines Buches den Schweizer Theologen Adolf Schlatter in Bezug auf die Schöpfung als Offenbarung Gottes, der sagt oder schreibt dort: Deshalb gibt es für das Auge der Propheten und Apostel keinen anderen Ort, an dem sich Offenbarung Gottes in vollem Sinne finden könnte, als die Geschichte. Und darum besteht Gottes Lob in der Bibel im Preise seiner großen Taten. Man könnte sagen, die Bibel als Offenbarungszeugnis auch in der Schöpfung beginnt zuallererst mit einem Lob, dem Gotteslob. Warum denkst du, ist das so?
Das ist eine sehr große Frage. Wir haben natürlich, also im Hiob-Buch hat man ja auch die Stelle, wo es heißt, dass die Gottessöhne jauchzen und lobten, als Gott die Welt erschaffen hat eigentlich. Das ist ein Motiv, das auch, also auch gerade in der Fantasy-Literatur von Tolkien und C.S. Lewis auch aufgenommen wurde, wo die Welt singend erschaffen wird. Und es hat auch etwas damit zu tun, glaube ich, bis hin zum Verhältnis auch von Gut und Böse, das ja dann auch eine wichtige Rolle spielt, beziehungsweise auch Gut und Schlecht. Und das ist ja im biblischen Verständnis, ist gut und schlecht sind eigentlich keine, also wir haben keinen Dualismus in der Bibel, wo es sozusagen einen guten Gott und einen bösen Gott gibt und die sind gleich stark, sondern das Schlechte oder Böse ist eigentlich immer Abwesenheit des Guten. Eben, also die Himmel und Erde, die Erde war wüst und leer, dort ist etwas offenbar noch nicht vorhanden, was im Himmel schon vorhanden ist, und dann sagt Gott, es werde Licht. Und es wird Licht und er scheidet das Licht von der Finsternis und er sah, dass das Licht gut war. Und die Finsternis ist ja keine ontologische Realität, ist einfach Abwesenheit von Licht. Es gibt offenbar dann auch in der Schöpfung Licht und Schatten, aber das Licht ist da und es ist eigentlich, alles ist dann auch gut, das kommt refrainartig, was er geschaffen hat, ist gut. Existenz ist gut an sich schon, weil das Böse, Schlecht ist immer Nicht-Existenz, also Abwesenheit von Liebe, von Licht, von Wärme. Und darum ist im Grunde genommen das Gotteslob, das steht ganz am Anfang, weil man lobt ja Gott eben als den Schöpfer, als den Erlöser, als den, der das Gute bringt und der eigentlich das Nichts mit seiner Fülle erfüllt. Und ich denke, ja, das ist darum auch ein sehr wichtiges Motiv an verschiedenen Orten, dieser Lobpreis.
Genau, man kann damit vielleicht auch sagen, die Schöpfung beginnt mit einem Zeugnis, mit einem Bezeugnis. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, so wie wir das dann auch im apostolischen Glaubensbekenntnis seit 1700 Jahren länger bezeugen. Für diese Bezeugung braucht es aber göttliche Offenbarung. So würde Karl Barth das vermutlich sagen, auch über die Schöpfung. Was denkst du, was macht es mit uns als Leserinnen und Lesern von Genesis 1, wenn wir die Schöpfungsgeschichte als ein Offenbarungsgeschehen von Gott an den Menschen verstehen?
Ich habe vorher schon mal kurz die Stelle erwähnt von Paulus, wo er sagt, eben, dass eigentlich Gottes Größe an seiner Schöpfung ersehen kann, wenn man dann eben sozusagen Augen hat zu sehen und Ohren zu hören. Und in der altkirchlichen Theologie spielt das Wort einerseits vom Logos Spermaticus, also vom samenhaften Wort, eine Rede, das Wort wie ein Same, der eingepflanzt wird. Später auch, ich habe letztes Jahr, glaube ich, ein Werk von Maximus Confessor mal gelesen, der spricht von Gestaltworten, also wo der Logos Gestalt wird. Und die ganze Bibel läuft ja auf die Menschwerdung des Wortes, auf die Fleischwerdung des Wortes, Christus im Menschen, wo die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt, in einem Menschen aus Fleisch und Blut. Und gleichzeitig dadurch, dass Gott ja mit seinem Wort die Welt erschafft, ist überall, in allem, was erschaffen ist, ist etwas von seinem Wort und von seinem, auch vom Hauch seines Mundes, also auch von seinem Geist drin. Und eben die vormaterialistische Deutung der Schöpfung hängt halt stark damit zusammen, dass man glaubt, in der Schöpfung ist auch etwas von Gott verborgen, aber nicht in einer Weise, wo der Mensch einfach durchgehen kann und er überall sitzt, sondern es muss ihm gezeigt werden, eben es muss erlernt werden, es braucht das Offenbarungswort, das ja auch ein deutendes Wort ist, dazu. Ja, vielleicht mal so viel.
Das ist gerade angesprochen. Es geht darum, dass Gott zwei Aspekte hat, auch die Bibel zeigt. Es gibt den verborgenen Anteil Gottes, es gibt den sichtbaren Anteil Gottes, den man wahrnehmen kann. Das zeigt sich auch im Schöpfungsgeschehen. Das schreibst du auch in deinem Buch. Dieser Übergang in Genesis 1,2 vom Wüsten und Leeren hin zu Beginn eigentlich dieser sieben Schöpfungstage dann auch mit Genesis 1,3. Es werde Licht. Der verborgene Gott wird sichtbarer Gott und du beschreibst das am Bild des Tempels. Wie genau legst du das aus? Wie kommst du zu dieser Schlussfolgerung, im Schöpfungsgeschehen wird Gott von einem verborgenen Gott zu einem sichtbaren Gott?
Ja, das hat auch wieder mit diesen beiden Bereichen himmlisch und irdisch zu tun. Und im Grunde kann man ja, was du gerade über Gott gesagt hast, kann man auch über den Menschen sagen. Der Mensch hat ja auch eine unsichtbare und eine sichtbare Seite. Etwas zugespitzt könnte man sogar sagen, der Mensch ist eigentlich unsichtbar. Also wir sehen unsere Körper, wir können gewisse Dinge interpretieren in den Gesichtern, in den Augen und so. Aber das tiefste Wesen des Menschen bleibt uns ja verborgen. Also die Körper sind ein Stück weit auch Fassaden. Man kann auch Schauspielern etwas anderes zeigen als das eigentliche Ich. Und das wird in der Bibel ja so beschrieben, dass der Mensch aus Erdboden oder aus Staub des Erdbodens, aus vergänglichem Material geschaffen wird und es wird ihm der Atem Gottes eingehaucht. Also der Atem Gottes ist das Himmlische, der Leib ist das Irdische und das verbindet sich darin. Und der Tempelgedanke ist eigentlich der gleiche Gedanke, nämlich der Tempel ist im Grunde, ich glaube, man kann es wirklich so weit herunterbrechen und sagen, der Tempel ist immer ein Ort, wo das Himmlische im Irdischen Wohnung nimmt und sich damit auch zeigt, sichtbar macht. Und die Erschaffung von Himmel und Erde hat eigentlich damit zu tun, es gibt Stellen, die sagen, der Himmel ist Gottes Thron und die Erde der Schemel seiner Füße, was im Grunde aussagt, auch im Himmel als dieser unsichtbaren Wirklichkeit nimmt Gott voll Raum ein. Und in die Erde reichen noch so seine Füße hinein. Also es wird etwas von ihm sichtbar, aber nicht, er zeigt sich nicht in seiner Fülle. Und der Tempel ist eigentlich der Ort, wo das Himmlische ins Irdische hineinreicht. Und darum ist die Schöpfung, wie sie in Genesis 1 beschrieben ist, auch eben dann mit ihren drei Räumen, Himmel, Erde und Meer, das sind die drei Lebensräume, die auch in allen späteren Tempeln der Bibel abgebildet sind, ist im Grunde genommen der erste große Tempel, den Gott sich erschafft. Jetzt nicht unbedingt als Gebäude gedacht, aber eben auch die Gemeinde im Neuen Testament kann Tempel Gottes sein. Also der Tempel muss als Konzept gar nicht unbedingt mit Mauern gedacht werden, sondern als ein Ort, wo Himmlisches Gestalt annimmt in irdischem, geistiges, immateriellem und sich damit auch zu erkennen gibt oder jedenfalls etwas von sich zu erkennen gibt.
Auch John Walton braucht das Bild des Tempels, geht davon aus, dass man die Schöpfung verstehen kann als einen Tempel. Die Schöpfungstage zeigen dann die Inbetriebnahme des Tempels und das Ganze endet dann am siebten Tag mit der Intronisation Gottes am Sabbat, an dem er den kosmischen Tempel besteigt und zur Ruhe kommt. Wichtig in diesem Tempelbetrieb ist dann auch der Tempeldiener. Du schreibst auch von diesem Tempeldiener, nämlich im Bild des Menschen. Was ist gerade für Genesis 1 die biblische Bedeutung des Menschen?
Ja, also im Vollsinn kann man das ja dann eigentlich fast erst schon mit Genesis 2 zusammenlesen, weil nicht so viel darüber ausgesagt wird. Genesis 1 spricht davon natürlich, dass der Mensch erschaffen wird, und zwar im Ebenbild Gottes. Darüber kann man nachdenken, was heißt das? Das hat auch damit zu tun mit diesem Konzept. Also eben, ich glaub, Walton schreibt es auch irgendwo, dass auch altorientalische Großkönige beispielsweise in verschiedenen Regionen Standbilder von sich aufstellen ließen und sagten eigentlich, das ist mein Ebenbild. Also sie repräsentieren die Herrlichkeit des Großkönigs an verschiedenen Orten in ihrem Reich und dort, wo die Ebenbilder sind, dort ist der Herrschaftsbereich des Königs. Und damit ist der Mensch mal als Ebenbild Gottes eben geschaffen, also er ist Träger der Herrlichkeit Gottes und Repräsentant der Herrlichkeit Gottes und soll eigentlich durch seine Vermehrung die Erde erfüllen mit diesen Ebenbildern und zeigen, dass die ganze Erde zum Herrschaftsbereich Gottes wird. Das zeigt sich eben auch wieder ein bisschen daran, am ersten Schöpfungstag, Gott sah, dass das Licht gut war, Alle anderen Male heißt es immer, Gott sah, dass es gut war, wenn Gott Dinge geschaffen hat. Aber der erste Schöpfungstag unterscheidet zwischen Licht und Finsternis und zeigt damit, dass zwar etwas von der himmlischen Herrlichkeit am ersten Schöpfungstag ins Irdische kommt, aber dass auch noch Finsternis da ist. Und der Mensch, Jesus sagt später, ihr seid das Licht der Welt. Der Mensch ist eigentlich dazu erschaffen, um die Finsternis, die noch im irdischen Bereich ist, durch das Licht, das Gott in ihn hineingelegt hat, auszutreiben. Ich kann vielleicht noch einen zweiten Punkt nennen, der aber auch Genesis 1 und 2 verbindet und der auch zu diesem Motiv gehört. Es ist so, an den ersten drei Schöpfungstagen schafft Gott die Räume und nachher füllt er die Räume mit den Bewohnern. Und an den ersten drei Schöpfungstagen gibt Gott den Räumen immer Namen. Also er nannte das Licht Tag, die Finsternis Nacht, er nannte das gesammelte Wasser Meer und den oben Himmel und das Trockene nannte er Erde. Und nach drei Tagen hört Gott auf, Namen zu geben. An den Tagen 4 bis 6 gibt er keine Namen. Er hängt ein großes und ein kleines Licht an den Himmel, aber er benennt sie nicht. Er schafft Tiere, jedes nach seiner Art, im Wasser, also in allen drei Bereichen, aber er benennt sie nicht. Und in Genesis 2 sagt er dem Menschen, er soll den Tieren Namen geben. Also Gott hat auch mit der Namensgebung hat er etwas angefangen, was er aber den Menschen weiterführen lässt. Und Namen geben ist ja eigentlich wie auch Licht in eine Sache bringen. Also man kann sich das vorstellen, der Mensch kommt in einen dunklen Raum, irgendein Mensch, und er beginnt zu tasten. Und sobald er Dinge erkennen, und erkennen heißt ja auch unterscheiden kann, beginnt er Namen zu geben. Und alles, was man benennen kann, ist wie Licht in die Sache bringen. Also mit dem Namen geben kann der Mensch unterscheiden. Er hat den Geist der Unterscheidung und er erkennt und er gibt Namen. Und das ist halt wieder etwas Vormaterialistisches, dass Namen auch nicht einfach beliebig sind, sondern dass die Namen irgendwie mit der Sache verbunden sind. Und wenn man etwas erkannt hat, dann kann man es angemessen benennen und sonst bleibt es eigentlich namenlos. Ja, das sind so ein paar dieser Dinge. Man könnte da noch viel mehr benennen, aber ich glaube, das sind so die markantesten.
Gerhard von Rath, der schreibt in seinem Kommentar zum ersten Buch Mose, dass ein Stück weit die Schöpfung von Beginn an, also mit dem Start in Genesis 1, andauernd auf dasselbe rettende, schöpferische Handeln Gottes angewiesen bleibt. Also ohne sein Zutun, ohne sein Erhalten der Welt, man spricht ja da in der Theologie auch von der Creatio Continua, dass Gott eben die Welt da nicht einfach nur schafft und dann ist sie so, wie sie ist, sondern er erhält sie fortlaufend. Damit ist ja eigentlich auch der Mensch, wie du eben gesagt hast, Teilhabe an der Schöpfung und auch einem schöpferischen Auftrag. Wenn wir heute den Genesis-Bericht lesen, was kann er uns für unsere heutige Zeit noch sagen? Was haben wir heute noch für eine Verantwortung der Schöpfung gegenüber?
Ich nehme vielleicht, bevor ich jetzt auf die letzte zugespitzte Frage eingehe, noch kurz das auf mit dem erhaltenden Gottes. Und das hat ja auch, also weil es wieder ins Muster passt, ich habe schon vom Materialistischen gesprochen. Und mit dem Materialistischen ist ja auch eine Technisierung des Weltverständnisses gekommen. Und so das bekannteste Bild ist wahrscheinlich das von Gott als Uhrmacher, der sozusagen eine Uhr erschafft, schaut, dass alle Naturgesetze funktionieren, dann zieht er sie auf und dann läuft sie. Und wenn der Uhrmacher stirbt, läuft die Uhr weiter. Das ist ein Verständnis der Schöpfung als eine Maschine eigentlich. Zuletzt bin ich darauf gestoßen in einem Spiegel-Bestseller von Heino Falke, einem, Astrophysiker ist er, glaube ich. Und er sagt, es stimmt für ihn nicht, der Gedanke, dass Gott später wieder eingreift, weil ein Lokomotivführer auch nicht immer an einer Lokomotive etwas wieder reparieren sollte, sonst ist sie nicht gut gebaut. Und dort wird deutlich, dass er auch ein sehr technisches Verständnis des Universums hat. Und ein anderes Verständnis, also in Extremposition kenne ich es von Chesterton aus dem 19. Jahrhundert, oder nein, eigentlich frühes 20. Jahrhundert hat er das geschrieben in seiner Orthodoxie, wo er sagt, die Naturgesetze sogar, die kann man auch so verstehen, dass Gott eigentlich permanent spricht, und zwar in erhaltender Weise, also dass die Naturgesetze nicht ein lebloses Gesetz sind, sondern ein permanentes Erhalten Gottes der Ordnung. Und das würde bedeuten, in dem Moment, wo Gott zu existieren aufhören würde, jetzt mal einfach als eine Theorie, würde das Universum nicht weiterlaufen, sondern implodieren. Das ist dieses Erhaltende. Und das ist ganz sicher das Verständnis, das man früher hatte. Die Abwesenheit, nur schon das Abwenden seines Angesichts, heißt es im Psalm 104, macht, dass die Tiere sterben und so weiter. Nur wenn sein Angesicht zugewandt ist, bleibt die Ordnung erhalten. Und jetzt der Mensch wird eben daran, dem wird daran Anteil gegeben. Und das ist jetzt die Frage, um darauf zurückzukommen. Der Mensch wird ja dann in Genesis 2 als Gärtner beschrieben, mit erhalten und bewahren oder bewachen. Und erhalten ist eigentlich bebauen oder sogar dienen. Und das sind also wenn man im Bild des Gärtners bleibt, sind es eigentlich zwei Aspekte, glaube ich. Das eine ist, der Garten ist ja dort ein abgegrenzter Bereich. Und das Bewahren, Bewachen ist als Gärtner, sage ich jetzt mal, Unkraut jäten, Schädlinge fernhalten. Das ist so eher die defensive Arbeit, damit alles gut gedeihen kann. Und das Bebauen oder Dienen ist die Produktion unterstützen, also beispielsweise nicht alles Getreide essen, sondern etwas sparen und wieder aussehen. Vielleicht auch unfruchtbares Land beackern, dass es auch fruchtbar wird. Und der Mensch hat damit, Gott hat eigentlich die Schöpfung so eingerichtet, dass es einen Bereich gibt, der schon blüht, und dort kommt der Mensch rein, und der Mensch hat jetzt die Aufgabe, den auszuweiten. Das ist die Bildsprache auch der Schöpfungserzählung. Und der Punkt daran ist eigentlich, dass der Mensch damit die Aufgabe bekommt, das Leben, das Gott ihm geschenkt hat, zu verbreiten. Und ich glaube, es lässt sich praktisch alles von Schöpfungssegen über ein Arbeitsethos bis hin zum Missionsbefehl eigentlich als Ausbreitung des Lebens, als Weitergabe des Lebens definieren. Also das, was Gott geschaffen und angefangen hat, so zu verwalten, zu hegen und pflegen, dass das Leben immer mehr den Tod zurückdrängt und das Licht die Finsternis. Das ist so der menschliche Anteil am Schöpfungshandeln Gottes.
Ich denke, gerade auch in Verbindung mit der Jahreslosung, die wir haben dieses Jahr, Offenbarung 21,5, Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Denken wir in diesem Jahr, vielleicht ohne, dass wir es ganz merken, ganz viel über Schöpfung nach. Etwas Neues machen bedeutet letztendlich nichts anderes als schöpferisch handeln oder tätig sein. Und ich glaube, gerade deshalb kann in diesem Jahr das Nachdenken über Schöpfung doch auch ganz zentral werden. Schöpfung als ein Handeln Gottes, das eben Leben bringt, das lebensförderlich ist, wie wir das in Genesis 1,2 lesen, von einem Negative State, einer wüsten und leeren Erde, einer unwirksamen, unbewohnten Erde, hin zu einer Erde, die geordnet ist, die lebensförderlich ist. Was denken Sie, was ist das Geheimnis hinter Schöpfung? Was bedeutet Schöpfung oder was ist Schöpfung als Konzept, vielleicht auch theologisch gesehen, für den Menschen? Was will Gott durch die Schöpfung dem Menschen mitteilen?
Ja, ist eine große Frage. Ich bin jetzt nicht sicher, ob ich in die Richtung ziele, die angedacht war. Aber etwas mit, also auch mit dem Siehe, ich mache alles neu, hat ja etwas damit zu tun auch. Also es gibt diesen Spruch über sozusagen das christliche Weltbild. If it's not happy, it's not the end. Also das, die Reihenfolge, die wir kennen, eigentlich aus der Erfahrung, zuerst das Leben, dann der Tod. Es endet eigentlich in nichts. Die Zeit vor dem Leben können wir uns nicht erinnern, dann kommt das Leben und dann wir sehen alles irgendwann vergehen und sterben. Und die christliche, biblische Grundüberzeugung ist, dass die Reihenfolge eigentlich umgekehrt ist. Das Leben den Tod zurückdrängt. Und das sieht man schon an solchen Finessen. Ich finde das ganz interessant, auch darüber nachzudenken, was vermittelt das überhaupt für eine Weltwahrnehmung. Unser Tag, der beginnt in der Mitternacht und der endet um Mitternacht. Also wir kommen aus dem Dunkel und wir kehren ins Dunkel zurück. Und dazwischen haben wir einen kurzen Moment des Lichts und des Lebens. Aber der Schöpfungstag beginnt mit dem Abend und dann dem Morgen. Also es wird zuerst dunkel und dann hell. Und das ist ja bis heute, auch der Sabbat beginnt am Freitag bei Sonnenuntergang. Und das sind Themen, die kehren auch wieder in der Abrahamsgeschichte, in der Jakobsgeschichte, in der Genesis. Dass eigentlich mit dem Dunkel, mit der Nacht, die kommt, meint man, es ist zu Ende. Aber eigentlich kommt dann der Tag wieder. Und Jesus braucht das jetzt schöpfungsgemäß auch mit dem Bild des Samenkorns. Es muss eingepflanzt werden, begraben werden, sterben und dann bringt es Leben. Und das ist halt, glaube ich, das, der Schöpfungsgedanke und dass Gott auch der Schöpfer ist von Himmel und Erde, dass er derjenige ist, der aus dem Nichts etwas machen kann, der aus dem Tod Leben hervorbringen kann und dass er, indem er etwas von seinem Geist, und der Geist ist der Heilige Geist und als Heiliger Geist ist der Geist des Lebens, das ist immer der Geist Gottes, der belebt, gibt er etwas in den Menschen hinein, haucht es ihm sogar ein und damit wird der Mensch selber auch zu einer solchen Quelle von neuer Schöpfung, die Gott gebrauchen will, dass Dinge gedeihen können, dass es auch, dass Menschen im Umfeld eines Menschen aufblühen können, dass sie nicht vereinsamen. Das sind alles Themen eigentlich aus der Schöpfung, die da vorkommen.
Zum Schluss vielleicht noch eine Frage an dich, Benjamin. Du bist als Professor für Altes Testament schon lange mit solchen Texten unterwegs. Jetzt haben wir vielleicht Zuhörerinnen und Zuhörer, die in den letzten Wochen mit diesem Text das erste Mal vielleicht ein wenig vertraut geworden sind, die dieser Staffel gefolgt sind und Schwierigkeiten haben, immer noch diesen Text als herausfordernd erleben. Was wären so deine Tipps und Tricks? Wie kann man mit Genesis 1 umgehen? Wie kann man sich einen Zugang schaffen? Wie kann man sich mit diesen Texten auch über die Dauer dieser Staffel hinaus beschäftigen und sie für den persönlichen Glauben fruchtbar werden lassen?
Ja, es geht also zunächst einmal, um von der persönlichen Bibellese zu sprechen. Es gibt ja wie zwei Herangehensweisen, die beide ihre Berechtigung haben. Einerseits das großflächige Lesen von Texten, damit man die großen Zusammenhänge wahrnimmt. Und das ist oft gut geeignet, auch finde ich, wenn man die Bibel noch nicht so gut kennt, um einfach mal nicht auf alle Details achten, sondern groß drüber, dass man überhaupt die Geschichten kennt, dass man weiß, was kommt einige Kapitel nach der Schöpfungsgeschichte, wo führt das alles hin. Und dann gibt es das Gegenstück, und das macht, glaube ich, jetzt auch Bible Tunes ein bisschen mit dieser Serie, wo man entschleunigt, also wo man langsam nimmt, genau hinschaut. Und für Leute, die großen Linien kennen, empfehle ich das sehr. Es gibt, ist einer meiner Lieblingsverse im Sprüchebuch, wo es heißt, hastiges Gut zerrinnt, aber wer langsam sammelt, hat mehr, oder so frei zitiert jetzt. Dieses Langsamgehen, auch die Dinge reflektieren. Und eben, ich habe gesagt, es ist auch wie eine Sprache, die man erlernen kann. Vergleichen mit Texten, wo auch die gleichen Dinge vorkommen. Und auch nicht frustriert sein, wenn man nicht alles versteht. Man kann manchmal einfach an Orten vorbeigehen und später kehrt man zurück und plötzlich sind das für einen plötzlich fast die bedeutsamsten Orte. Also man muss auch nicht alles auf einmal einsammeln. Aber dieses Geduldige und immer wieder lesen, und das glaube ich, das ist auch mit ein Anliegen meines Buches, dass man nicht sagt, ich lese es mal und dann bilde ich mir das theologische Lehrsystem und dann kann ich mit dem weiterarbeiten, sondern gute Dogmen, gute Lehrsätze sollen mich immer wieder in die Schrift zurückführen und helfen, besser zu verstehen. Das wäre vielleicht der erste Tipp. Der zweite Tipp, den ich doch auch geben möchte, ich bin auch noch Präsident eines Vereins, der heißt Verstehst du, was du liest? Das ist ein Zitat ja aus der Geschichte in Apostelgeschichte 8, wo ein Kämmerer aus Äthiopien das Jesaja-Buch liest und gar nichts versteht. Und dann sendet Gott den Philippus zu ihm und Philippus fragt ihn, verstehst du auch, was du liest? Und er sagt, wie soll ich es verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Und das, finde ich, wird heute oft auch etwas unterschätzt mit so einem Idealvorstellung, dass jede Person für sich alleine sozusagen die Texte lesen kann und dann immer mehr versteht und so. Und ich glaube, das gehört auch dazu. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Also das Gemeinschaftliche gehört auch dazu, dass Gott uns in Gemeinschaften hineinstellt, dass er den Menschen als Gemeinschaftswesen auch geschaffen hat, was auch das Verstehen betrifft. Also man kann auch vieles nur im Austausch und im Miteinander besser verstehen. Und zwar nicht mal nur in einem Lehrer-Schüler-Verhältnis, wo der Lehrer alles weiß und der Schüler nichts, sondern auch in einem gemeinsamen Fragen und Suchen, wo sich die Perspektiven ergänzen. Und von daher würde ich schon auch sagen, auf jeden Fall alleine die Texte studieren, daraus Gewinn nehmen, aber auch Möglichkeiten suchen in christlichen Gemeinschaften, seien das jetzt Hauskreise, Kleingruppen oder einfach nur mit Freunden oder natürlich auch im Sonntagsgottesdienst, wo die Texte ausgelegt werden, hab vielleicht weniger mit Diskussionsraum, aber die Bibel nicht nur für sich alleine verstehen zu wollen.
Wunderbar. Vielen Dank, Benjamin, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei uns im Studio vorbeigekommen bist, um dich meinen Fragen zu stellen.
Ja, ich danke für die Einladung. Ich war gerne hier.
Das war's mit dem heutigen Talk-Special. In der nächsten Episode fahren wir dann weiter mit einer Sonderfolge zur Jahreslosung 2026 aus Offenbarung 21,5 und werden dort noch etwas tiefer auf die Thematik eingehen, was Schöpfung und Neuschöpfung in der Bibel eigentlich gemeinsam haben und wie sie miteinander in Verbindung stehen. Bis dahin, tschüss.